my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 1. April 2021, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Der Themenüberblick. Stuttgart 21 unter falschen Voraussetzungen genehmigt. Die Bahn hatte jahrelang zum Brandschutz in den Tunnel gemogelt. Jetzt musste sie die Karten auf den Tisch legen und hatte keine Karten. Dieter Reicherer, Vorsitzender Richter am Landgericht AD und einer der Juristen des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 im Gespräch mit Radio Dreigland. Sammelabschiebung nach Sri Lanka am Dienstag, trotz systematischer Folter. Baden-Württemberg schiebt mit ab. In den vergangenen Tagen sind in Baden-Württemberg 5 Menschen tamilischen Ursprungs verhaftet und in die Abschiebehaft Pforzheim gebracht worden, um von dort aus nach Sri Lanka abgeschoben zu werden. Über das Thema sprach Radio Dreigland mit der Juristin Lucy Alex Lambert aus Frankfurt. 5:45 Protestaktion vor der Caritas. Die kirchlichen Arbeitgeber Caritas und Diakonie haben beide einen flächendeckenden Tarifvertrag für Pflegekräfte durch Nichtunterschrift verhindert. Gestern 5:45 am Mittwoch protestierte Verdi vor der Bundeszentrale des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg im Breisgau. Radio Dreigland sprach mit Ingo Busch, Gewerkschaftssekretär Verdi Südbaden, Schwarzwald. Stuttgart 21, das Ereignis verfolgt uns. Und ich bin jetzt verbunden mit Dieter Reicherer, Vorsitzender Richter am Landgericht AD. Also erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo, guten Tag. Freut mich, dass Sie mich anrufen und ich etwas berichten kann.
Berichten ist gut. Das heißt, gestern am Dienstag wurde da bereits berichtet, und zwar in Report Mainz. Und es geht ganz einfach darum, dass die Brandschutzgenehmigung praktisch sich erschlichen wurde. Was ist denn überhaupt bei dieser Brandschutzgenehmigung hier erschlichen worden? Das heißt, Stuttgart 21 scheint, zumindest das ist Ihr Vorwurf oder euer Vorwurf, hier nicht mit genehmigter Brandschutzverordnung da gebaut zu werden.
Ja, also das ist eine tolle Geschichte, auf die wir da gekommen sind. Im Vorfeld war es so, dass wir jahrelang geklagt haben, unsere Fachgruppe Ingenieure 22 heißen die, die hatten geklagt auf Einsichtnahme in die Simulationen der Bahn zur Entfluchtung, nennt sich das, also zur Rettung aus den Stuttgart 21 Tunneln im Brandfall. Der Prozess hat sich dahingezogen, da war ich dann beteiligt, weil ich ja Richter im Ruhestand bin. Und wir haben uns dann beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim geeinigt, dass die Bahn uns Einsichtnahme ermöglicht in diese Simulationen. Die ganzen Jahre auch bei Gericht wurde das von der Bahn so vorgetragen, wurde immer behauptet, dass es um Simulationen für die Rettung von Menschen im Brandfall geht und dass die Bahn diese Simulationen hat. Denn das war ja eigentlich der Punkt für die Genehmigung bei Stuttgart 21 für diese Tunnelbauten. Das nennt sich Planfeststellungsbeschlüsse. Nach diesem Vergleich wurde dann die Einsichtnahme in die Unterlagen ermöglicht. Und da hat sich aber herausgestellt, dass die Bahn überhaupt keine Simulationen hat, sondern nur einen Bericht der Firma, die die Simulation gemacht hat. Das war schon das erste Komische dran. Und wir waren also nach der Einsichtnahme und Auswertung der Unterlagen immer überzeugt, es geht um die Rettung im Brandfall. Und weil unsere Ingenieure der Meinung waren, dass die Voraussetzungen für eine Rettung innerhalb 15 Minuten nicht eingehalten werden können, das wäre die Vorgabe zur Rettung, haben wir dann nachgehakt und beim Eisenbahnbundesamt beantragt, dass das nachgebessert wird, die technischen Einzelheiten jetzt in den Tunneln, damit die Rettung von Menschen gewährleistet ist. Und jetzt erst in diesem Verfahren, das noch läuft beim Eisenbahnbundesamt, hat sich herausgestellt, dass die Bahn alle getäuscht hat, also die Behörden, die Öffentlichkeit, die Parlamente und natürlich auch die Justiz bei diesen Prozessen. Denn erst jetzt wurde offengelegt vom Anwalt der Bahn, dass die Bahn überhaupt keine Simulationen für den Brandfall hat, sondern lediglich für die Evakuierung von Menschen bei einem sogenannten Kaltereignis im Tunnel. Das heißt, wenn ein Zug liegen bleibt, also entweder aus irgendwelchen Gründen an der Strecke, an der Infrastruktur oder wenn der Zug entgleist, aber jedenfalls ohne Brand. Und bei Brand sind ja ganz andere Voraussetzungen, da entwickelt sich Hitze und tödliche Gase und da ist die Rettung ja viel schwieriger. Das hat sich also leider erst jetzt nach vielen Jahren herausgestellt, dass die Bahn keinerlei Simulationen hat. Sie hat immer behauptet, dass sie das alles im Griff hat. Hat auch dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Stuttgarter Feuerwehr gegenüber immer behauptet, dass sie das beherrscht. Sie habe Handrechnungen dazu, dass in 15 Minuten die Menschen gerettet werden und diese Simulationen hätten das bestätigt. Jetzt stellt sich also heraus, dass es überhaupt gar keine Simulation für den Brandfall gibt. Und die Simulationen für das sogenannte Kaltereignis, da hat sich jetzt auch herausgestellt, weil die Bahn das einräumen musste, dass Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, da überhaupt nicht eingeplant sind. Das heißt, Behinderte oder auch Familien mit kleinen Kindern und Ähnlichem, die kommen überhaupt nicht vor, wenn es um eine möglichst schnelle Flucht bei einem Schaden im Tunnel geht. Das heißt, dass jetzt eigentlich alles in sich zusammenbricht, dass keinerlei Nachweise mehr da sind, dass tatsächlich 1757 Menschen, die im Zug sein könnten bei einem Unglück, dass die innerhalb von 15 Minuten gerettet werden können. Und natürlich insbesondere keine Personen, die eingeschränkt sind körperlich. Und ja, wir sind entsetzt und wir fordern, das hatte ich ja erwähnt, dass das Eisenbahnbundesamt hier tätig wird und diese Planfeststellungsbeschlüsse ändert. Da muss nachgebessert werden. Zum Beispiel müsste eine dritte Röhre zur Entfluchtung dieser Menschen gebaut werden. Durch diese sichere Röhre, nennt sich das technisch, könnten dann auch Feuerwehr und die Rettungskräfte ungehindert zur Unfallstelle vordringen. Im Moment ist es so geplant, dass die Rettungskräfte durch die parallel führende Tunnelröhre zum Unglücksort vordringen, was aber erst geht, wenn da keine Züge mehr fahren bei einem Unglück. Und das würde unheimlich verzögern, würde auch bedeuten, dass in den ersten 15 Minuten, die benötigt werden, um sich zu retten, danach sind die Leute tot im Brandfall, dass in diesen ersten 15 Minuten Feuerwehr und Rettungskräfte überhaupt nicht da sein können am Brandort. So ist jetzt die Lage und wir fordern jetzt auch von der Politik, dass hier eingegriffen wird.
Das heißt, kurz zusammengefasst, die Bahn hat Daten vorgelegt, wie Regenschirme funktionieren bei schönem Wetter und da hat der Regenschirm funktioniert und wenn es ein bisschen nieselt, dann kann man den Regenschirm vergessen, weil es ist nicht mal ein Sonnenschirm.
Ja, so ist es, ja. Also ich persönlich finde auch unglaublich, dass man Menschen, die eben nicht mehr körperlich so beweglich sind, dass man die total außen vor lässt bei diesen Simulationen, wie gesagt, für das Kaltereignis. Im Brandfall wäre das ja noch schlimmer. Die Leute können sich ja nicht selbst retten. Und Feuerwehr und die Rettungskräfte können in diesen ersten 15 Minuten nicht eintreffen am Brandort.
Ja, dann bleibt mir erstmal die Fragen weg. Das heißt, wir müssen ganz einfach warten, wie es weitergeht. Wie geht es denn tatsächlich weiter? Das muss ja jetzt irgendwie vor Gericht kommen oder wie soll das weitergehen?
Ja, das Eisenbahnbundesamt muss jetzt entscheiden über unseren Antrag auf Änderung der Planfeststellungsbeschlüsse wegen des Brandschutzes. Das heißt, die könnten zum Beispiel anordnen, dass eine dritte Röhre als Sicherheitsröhre gebaut wird, so wie zum Beispiel beim Eurotunnel zwischen Frankreich und England aus den 80er Jahren, denn das ist schon Stand der Technik damals gewesen, oder auch bei der S-Bahn, bei der zweiten Stammstrecke in München ist der dritte Tunnel vorgesehen und vorgeschrieben. Das wäre also das eine, dass das Eisenbahnbundesamt das jetzt aufgreift und seine Entscheidungen ändert. Wenn das abgelehnt wird, sind wir entschlossen, dagegen zu klagen und dann kommt es tatsächlich vor Gericht.
Tja, eine spannende Geschichte. Das war hier Dieter Reicherter, Vorsitzender Richter am Landgericht AD, Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 zum Brandschutz, das heißt zum fehlenden Brandschutz bei Stuttgart 21. Ich danke mal für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Alles Gute.
Nach dem blutigen Ende des Bürgerkriegs zwischen Singalesen und Tamilen im Jahr 2009 ist hierzulande wahrscheinlich wenig bekannt über die aktuelle Lage in Sri Lanka. Wie ist dort aktuell die Lage insbesondere für die tamilische Bevölkerung?
Ja, der Bürgerkrieg hat ja vor Jahren geendet, aber dennoch sind entsprechende Befehlshaber, militärische Befehlshaber wieder an der Macht in Sri Lanka. Der langjährige Präsident, der damals massive Menschenrechtsverletzungen zu verantworten hat, wurde auch wiedergewählt und ist Premierminister und sein Bruder ist Präsident. Dementsprechend ist die Lage natürlich äußerst bedenklich. Auch die voranschreitende Militarisierung des gesamten Landes geht mit Folter und sexueller Gewalt einher und auch diese systematische Folter und auch die sexuelle Gewalt wurde auch im Konflikt absichtlich genutzt von der sri lankischen Regierung und den Sicherheitsapparat. Ja, genau. Und Vorfälle und Folter von unmenschliche Behandlungen wurden auch in Haftsituationen unter anderem von vielen NGOs dokumentiert. Es gilt dort auch noch das Prevention of Terrorism Act. Entzieht den Menschen die Garantie auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Die Inhaftierten können ohne Verhandlungen auf unbestimmte Zeit festgenommen werden.
In Baden-Württemberg wurden nun Tamilen inhaftiert. In Nordrhein-Westfalen befinden sich aktuell wohl über 30 Tamilen in Abschiebungshaft. Das deutet auf die Vorbereitung einer bundesweiten Sammelabschiebung hin. Was würde eine Abschiebung für die Betroffenen bedeuten?
Ja, eine Abschiebung würde schon auch unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Pandemie, der weltweiten Pandemie, bedeuten, dass die Menschen erstmal auch in Quarantäne müssen vor Ort. Und das wird wahrscheinlich auch in einer Einrichtung durch das Militär geregelt, weil die ganze Pandemiesituation auf Sri Lanka auch durch das Militär geregelt wurde. Und das würde natürlich auch mit der systematischen Folter wahrscheinlich einhergehen, weil wir gesehen haben, dass vor allem von der Militärseite diese Folter auch ausging. Und das Problem ist natürlich auch, dass quasi jeder Journalist oder Regierungskritiker, Oppositionspolitiker, aber auch einfache Menschenrechtsaktivisten oder Menschen, die betroffen sind einfach von Menschenrechtsverletzungen, unter einen Generalverdacht des Terrorismus gesetzt werden. Und davor sind vor allem auch die tamilische Bevölkerung und auch die muslimische Bevölkerung betroffen und die werden zunehmend marginalisiert. Und dieser Vorwand des Terrorismus, auch wie vorhin schon genannt, der Prevention of Terrorism Act, wird dadurch genutzt, die Leute einfach zu inhaftieren und aus ihnen Informationen zu locken. Und ich denke auch, dass Informationen aus dem Ausland sehr wichtig sind für die sri lankische Regierung.
Konnten Sie mit Betroffenen von den jetzigen Verhaftungen sprechen oder mit Angehörigen? Was sagen Sie?
Genau, ja, mit mehreren stehen wir in Kontakt und haben versucht, individuell Hilfe zu leisten, obwohl die Situationen natürlich auch individuell alle unterschiedlich sind. Und es besteht große Angst, weil vor allem in den letzten Jahren sich die Situation nochmal Vitamin sehr verschlechtert hat. Es spricht sich rum, dass Menschen, die aus dem Ausland kommen, auch inhaftiert werden und ausgefragt werden. Auch bekannte Menschen oder Politiker vor Ort inhaftiert werden und befragt werden und dabei Folter angewendet wird. Und da ist einfach diese Angst auch da, weil man als besonders in Deutschland mehrere Jahre gelebt hat und dadurch besonders interessant einfach auch ist. Und diese Unsicherheit ist auch eine besondere psychologische Belastung für die betroffenen Menschen.
Wie bewerten Sie es politisch, dass Deutschland offenbar eine solche Sammelabschiebung nach Sri Lanka aktuell plant?
Ja, also erstmal, Bundesländer sind ja für die Abschiebung zuständig. Wir haben das jetzt nur von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mitbekommen. Das ist natürlich ein Widerspruch. Erstmal auf Bundesebene kritisiert das Auswärtige Amt und auch die Bundesregierung die Situation der Tamilinnen in Genf beim Menschenrechtsrat und spricht sich für eine starke Resolution gegen die sri lankische Regierung. Setzt sich dafür ein und auf anderer Seite schieben die entsprechenden Behörden Tamilen ab, wieder nach Sri Lanka. Und das ist ja ein großer Widerspruch. Und die genauen Zusammenhänge kann ich jetzt leider nicht beurteilen. Aber wir werden natürlich versuchen, weiterhin da mediale Aufmerksamkeit drauf zu richten.
Abschließend noch Hoffnung, die Abschiebung verhindern zu können?
Auf jeden Fall. Ich denke, wir werden auf jeden Fall bis zur letzten Minute noch weiter appellieren an die entsprechenden Behörden, Innenministerien, aber auch an Bundestagsabgeordnete oder Landestagsabgeordnete, denn das ist uns auch sehr wichtig auf jeden Fall, dass die auch sehen, dass wir Tamilinnen auch, die hier jetzt schon seit den 80er Jahren hier verwurzelt sind, solche Aktionen nicht tolerieren und für unsere Mitbürger quasi unsere Stimme erheben werden.
Das sagt die Juristin Lucy Alex Lambert aus Frankfurt. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind Tamilen festgenommen worden. Ihnen droht die Sammelabschiebung nach Sri Lanka.
5:12 für die Pflege, schon ein bisschen länger. 5:12 für die Pflege, zumindest gestern gab es eine Protestkundgebung und zwar vor der Caritas. Nee, nicht vor der Caritas, sondern vor der Caritas. Bundesverband Caritas und zwar in der Karlsstraße 40. Und ich bin jetzt verbunden mit Ingo Busch und der ist von der Gewerkschaft Verdi. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Ja, ich habe mich vorhin ein bisschen versprochen, aber die beiden, Caritas und Diakonie, hängen ja insofern zusammen, weil die beiden haben praktisch den gemeinsamen Tarifvertrag irgendwie gesprengt. Um was ging es denn gestern?
Also der Hintergrund ist, dass Verdi mit einem Arbeitgeberverband einen bundesweiten Tarifvertrag für Mindestbedingungen in der Altenpflege verhandelt hat. Da geht es also nicht um einen, wer weiß was, für tollen Tarifvertrag wie TVÖD, sondern um Mindestbedingungen, damit die Grenze nach unten zu ist. Und dieser Tarifvertrag sollte, so war der Plan, bundesweit erstreckt werden, damit er bundesweit verbindlich gilt. Und in die Entwicklung des Tarifvertrags und in die wesentlichen Schritte waren Caritas und Diakonie eingebunden. Und diese großen Wohlfahrtsverbände hätten jetzt der Erstreckung zustimmen müssen. Und die Dienstgeberseite, also die Arbeitgeber von Caritas, haben das abgelehnt. Und dann war die Diakonie auch nicht besser und hat das Ganze einfach vom Tisch genommen und das gar nicht weiter behandelt. Insofern liegt die Blockade sowohl von Caritas als auch von Diakonie vor. Und deswegen kann jetzt dieser Tarifvertrag zu Mindestbedingungen in der Altenpflege bundesweit nicht kommen.
Caritas und Diakonie sind ja christliche bzw. kirchliche Träger, mehr oder weniger.
Jawohl.
Haben die irgendwelche Sonderrechte oder sowas?
Ja, es gilt ja das kirchliche Arbeitsrecht. Das sind ja Sonderwege. Deswegen gelten bei den Kirchen auch keine Tarifverträge, sondern es gibt diese AVR, das sind die Arbeitsvertragsrichtlinien, gibt es verschiedene. Und die sind natürlich jetzt vom Niveau nicht schlecht, weil sie im Wesentlichen, mit Abwandlungen, aber im Wesentlichen das Tarifniveau, den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, den TVÖD, jeweils übernehmen. Und deswegen ist der Standard, das Niveau, auch für die Beschäftigten der Caritas und Diakonie ganz gut. Aber darum ging es ja gar nicht. Sondern es geht ja darum, dass in den anderen Bereichen, in den privaten Bereichen, die ganz unten sind, dass dort irgendwie, wo gar nichts gilt, dass dort so eine Mindestlinie eingezogen wird. Und dieser Sonderweg der Kirchen, der ist natürlich jetzt hier ganz fatal, weil dass es diesen AVR-Standard gibt bei den Kirchen. Das ist ja so, dass die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst und in den öffentlichen Einrichtungen im TVÖD den TVÖD erstreiken und erkämpfen müssen, dann schließlich gibt es den TVÖD-Abschluss und dann wird er in der Regel im AVR von Caritas und Diakonie im Wesentlichen übernommen, nach nochmal ein bisschen Verhandlungen. Das heißt, die Kirchen aber, die lehnen Tarifverträge ab und insbesondere tun sie den Beschäftigten das Streikrecht verweigern, aber das, was dann andere erstreiken, das wird dann übernommen, aber das geht überhaupt nicht, sondern die Beschäftigten der Kirchen müssen nach unserer Auffassung selber die Möglichkeit haben, Tarifverträge zu erkämpfen und, wenn es sein muss, auch mal zu erstreiken.
Ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden, ist aber trotzdem irgendwie so ein bisschen kompliziert. Das heißt, im Grunde genommen werden die Beschäftigten bei der Caritas und bei der Diakonie eigentlich, das Wort lautet natürlich eigentlich, nicht mal so schlecht bezahlt. Allerdings machen sie bei den anderen einfach nicht mit und sorgen damit dafür, dass praktisch die privaten Krankenhäuser und so weiter nicht entsprechende einen Tarifvertrag unterschreiben können.
So ist es. Also wie gesagt, die Bezahlung ist da nicht so schlecht, weil sie eben Niveau vom TVÖD in ihren AVRs übernehmen. Aber zum Beispiel gibt es ja auch bei den Kirchen keine Betriebsräte. Da gibt es ja nur Mitarbeiterinnenvertretungen, ja, MAVen. Und wenn dann, in den sogenannten arbeitsrechtlichen Kommissionen sitzt der Dienstgeber, der Arbeitgeber Caritas oder Diakonie, dem Beschäftigten in der arbeitsrechtlichen Kommission gegenüber. Und natürlich wird dort auch das eine oder andere verhandelt. Aber zum Beispiel kann der Arbeitgeber, wenn ihm da irgendjemand nicht passt, eingreifen in die Zusammensetzung der Kommissionen auf der Arbeitnehmerinnenseite. Also kann da unliebsame Personen durchaus auch rauskicken. Und das sind also keine Verhandlungen, die wirklich wie jetzt bei Betriebsräten mit starken Gesetzen im Hintergrund auf Augenhöhe geführt werden können, sondern es ist im Konsens orientiert und das wesentliche Merkmal, nämlich das Streikrecht und Tarifverträge, das verweigern die Kirchen. Und so gibt es viele Punkte in diesem kirchlichen Arbeitsrecht, was sich vom ganz normalen Arbeitsrecht in Deutschland unterscheidet.
Warum funktioniert hier nicht der berühmt-berüchtigte Markt? Ich meine, Pflegekräfte sind ja eigentlich relativ selten, sprich, die halten nur ganz kurz durch, irgendwie im Krankenhaus, ich glaube bei der Altenpflege so 8 Jahre und bei der Krankenpflege 13 Jahre und dann schmeißen sie praktisch das Handtuch. Das heißt, man müsste sich doch um Pflegekräfte irgendwie streiten und sagen, hey, ich möchte ein paar mehr von denen haben und biete ganz einfach gute Bedingungen. Warum macht das die Kirche nicht, beziehungsweise warum bewegt sich da nicht irgendwas zwischen den privaten und den Kirchen und den öffentlichen und so weiter, dass sie die Pflegekräfte ganz einfach hin und her wechseln? Da, wo es besser ist, da ist es besser.
Also das ist ja vielleicht auch im Hintergrund mit einer Motivation von Caritas und Diakonie. Die haben natürlich sozusagen im Kampf um Pflegekräfte, den es ja gibt, durchaus ja Konkurrenz um Pflegekräfte. Wenn die Lohnspanne groß ist, dann haben sie es ja einfacher, Pflegekräfte von den Privaten zu gewinnen. Oder wenn dann sich jemand entscheiden muss, geht er vielleicht dann doch lieber zu Caritas und Diakonie. Also insofern haben die gar kein gesteigertes Interesse, so jetzt mal unter Marktgesichtspunkten, dass die Arbeitsbedingungen bei den Privaten besser werden. Aber das ist natürlich im höchsten Maße zynisch und nicht sehr christlich, ja. Sondern es sollte ja die Konkurrenz sollte ja nicht über Löhne gehen und über Tarife, über das Niveau, sondern das sollte für alle gleichermaßen möglichst gut sein, mindestens TVÖD-Niveau. Und dann sollte eben das Werben um Personal mit den besten Arbeitsbedingungen durchaus dann greifen können, aber eben nicht über Lohndrückerei und über diese Schiene, ja.
Ist denn Caritas und Diakonie überhaupt nötig für diesen Tarifvertrag? Ich meine, wenn die Caritas und die Diakonie sowieso eine eigene Linie fahren, dann wären sie doch eigentlich nicht nötig.
Also wenn es halt über das Arbeitnehmerentsendegesetz gibt, weil es halt sehr große Anbieter sind, braucht man die großen Wohlfahrtsverbände schon bei diesem politischen Weg über eine Erstreckung über das Arbeitnehmerentsendegesetz.
Nun ist es ja so, dass hier durchaus viele Arbeitnehmenden jetzt hier bereits den Beruf verlassen haben, nicht nur nach oder während Corona, sondern vor allen Dingen auch schon vorher. Das heißt, es gibt eigentlich ein riesengroßes Potenzial, dass man mit besseren Arbeitsbedingungen im Grunde genommen wieder in den Beruf hineinziehen könnte, die zumindest bereit wären, so ihre Aussage, dass sie wieder zurückkämen. Wie groß ist denn da etwa die Möglichkeit?
Also das kann ich jetzt nicht mengenmäßig beziffern, aber wenn die Bedingungen so wären, dass die Pflegekräfte, also wir haben insgesamt sicherlich genug Pflegekräfte, wir haben nur nicht genug Pflegekräfte, die in dem Beruf arbeiten, das ist das Problem. Wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben, die Krankheitsquote liegt deutlich über dem Durchschnitt und das Ausscheiden vor der Rente liegt auch deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Also insofern ist das genau richtig. Also wenn die Pflegekräfte wieder Vertrauen darin, sie brauchen Vertrauen, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, dass die Einkommen stabil sind, dass die Arbeitszeit einigermaßen verlässlich ist, dass man Familie und Beruf einigermaßen in Einklang bringen kann. Und es gibt Befragungen eindeutig, was brauchen, dass viele Pflegekräfte wieder in den Beruf zurückkehren können. Also wenn wir Auszubildende gewinnen wollen, die den Beruf machen und dann hinterher im Beruf bleiben und auch länger bleiben. Und wenn wir Pflegekräfte, die ausgeschieden sind, wieder zurückholen wollen. Und wenn wir die Pflegekräfte, die vielleicht in Teilzeit gegangen sind, wenn die wieder bereit sind, ihre Arbeitszeit aufzustocken, dann könnten wir diese Personalnot in der Pflege lösen. Aber dazu müssen die Vertrauen haben, dass es wirklich besser wird und dass es wirklich besser ist, sowohl von den Arbeitszeiten als auch von den Tarifverträgen, von den Löhnen und so weiter.
Am Mittwoch zumindest hieß es 5:45 in der Karlsstraße 40 vor der Caritas. Wie hat denn diese reagiert?
Also da war natürlich niemand von der Caritas, das war ja auch eher eine symbolische Aktion, weil halt in Freiburg die Bundeszentrale der Caritas sitzt, übrigens auch die Geschäftsstelle bundesweit der arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas in der Dreisamstraße. Und deswegen ging es um diese Symbolkraft, dass man vor der Bundeszentrale ist. Es ist ja so, dass der Präsident der Caritas der eiert ja rum. Der hat ja sich einerseits gesagt, er hätte dem Tarifvertrag zugestimmt und hat seine arbeitsrechtliche Kommission kritisiert. Aber er ändert natürlich an der Tatsache auch nichts und sagt, jetzt muss man so mehr oder weniger nach vorne gucken, jetzt ist es soweit. Wir denken halt, der sollte, wenn er schon der oberste Mensch in der Caritas ist, sollte er seinen ganzen Einfluss in die Waagschale werfen, um da auch seine arbeitsrechtliche Kommission dazu zu bringen, dass sie ihren Beschluss wieder revidieren. Ist es tatsächlich gelungen, doch großen Druck auf die Caritas auszuüben. Es gibt auch viel Empörung, aber bisher gibt es noch kein Einlenken, dass dieser Beschluss revidiert wird.
so Ingo Busch von der Gewerkschaft Verdi, zur Protestkundgebung gegen Caritas und Diakonie, die den gemeinsamen Tarifvertrag nicht unterschrieben haben. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 1. April 2021, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!